So, herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio. Und wir haben jetzt unseren ganz speziellen Gast, das Numen Girl hier. Und es wird jetzt mal die Telefonnummer sagen. Falls ihr Fragen habt oder uns verbessern wollt oder sonstige irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Fragen, die wir bei Google nachschlagen können, ruft einfach an. Wie ist denn die Nummer?
Hallo, ich bin das Numen Girl heute und ich habe die Ehre, die Telefonnummer von FreeFM heute durchzugeben. Diese lautet 0731 938 6299.
Okay, und nochmal, dass sich die Leute das aufschreiben können noch.
0731 938 6299.
Applaus für unsere Numen Girl. Also jetzt wisst ihr auch, wer unser Gast ist, unser Sondergast, das Numen Girl. Wie kamst du überhaupt dazu, dich mit Höhendaten und so weiter zu beschäftigen? Nämlich, da muss ja schon was dahinter sich verborgen. Nämlich, man surft ja nicht einfach so im Internet, klickt auf irgendwelche Daten, die man runterlädt oder sucht in Tauschbörsen nach irgendwelchen großen Dateien. Genau. Sondern da muss ja was dahinter sein.
Ja, also es war so, dass ich schon in frühen Jahren irgendwie ein bisschen zum Bergsteigen kam und wollte immer so die höchsten Berge der Welt erklimmen, was nämlich nicht geklappt hat. Und deswegen hat mich das schon immer interessiert, also gerade so Höhendaten, aber Bergsteigen und alles, was zusammenhängt. Und irgendwann bin ich mal draufgekommen oder wollte mal wissen, wie viele 7000er gibt es zum Beispiel auf der Erde, ja? Oder wo stehen die? Ich weiß gar nicht, ob ihr das da draußen wisst. Also interessanterweise gibt es nur Berge, die über 7000 Meter sind, die gibt es nur im Himalaya. Sonst gibt es die gar nirgends, also in Südamerika, noch sonst auf der Erde. Hat mich einfach mal interessiert. Und für diese Region wollte ich dann so quasi Karten erstellen und wollte eben auch eine vernünftige Grundlage haben. Also quasi so eine Hintergrundkarte, wo eben solche Gipfel erkennbar sind und sowas. Und habe dann gedacht, klar, das mache ich mal so geschwind, ja, ein paar so Karten aus dem Netz ziehen und das dann darstellen. War leider nicht, ja. Weil zu dieser Zeit, also vor zweieinhalb Jahren oder sowas, gab es eigentlich doch relativ wenige solche Karten. Und ich habe dann mit verschiedenen anderen Daten rumexperimentiert und auch mir Karten runtergeladen. Und es war halt immer irgendwie unbefriedigend. Also entweder war der Maßstab nicht passend oder war die Region nicht so richtig da oder sowas. Also hat einfach nicht alles gepasst. Und so bin ich dann eben von dem einen Projekt, also quasi mal alle Berge oder alle 7000 im Himalaya aufzulisten, eben dazu gekommen, nach anderen Daten zu suchen. Und glücklicherweise gab es dann im Jahre 2001 war das, glaube ich, das SRTM-Projekt. Und habe dann auch diese Daten gefunden, wobei man sagen muss, da gab es eine Version 1 und eine Version 2 und die Version 1, die war schon stark fehlerbehaftet und das haben sie dann eher in der Version 2 oder relativ gut eigentlich korrigiert. Mhm. Und in der Zwischenzeit gibt es auch andere Leute, die machen das auf freiwilliger Basis, dass sie auch die Daten korrigieren und so muss ich sagen, heutzutage gibt es eigentlich gerade für die Region da im Himalaya, Nepal und sowas, Tibet, doch sehr gute Daten, mit denen man dann eben das Projekt aufwickeln kann.
Ah, okay. Gibt es dann auch solche Projekte, die dann so in GPS-Aufzeichnung mitnehmen und die dann rumklettern und dann folgt man die GPS-Spur? Nämlich, das gibt es ja zum Beispiel für Straßendaten und so weiter. Und ob die das dann das Gleiche machen, oder?
Genau. Also es gibt genug Leute, muss man sagen, die eben ihre GPS dann mitschleppen. Aber gerade bei solchen Bergsachen ist das große Problem, dass man ja quasi einen Berg von allen Seiten betrachten möchte oder sowas. Und es gibt halt nur bestimmte Wege, wo man hoch kann. Also ah, okay. Man kann jetzt beispielsweise Mount Everest, da gibt es eben, sag ich mal, mehr oder weniger zwei leichtere Routen, die wohl von 1000 Leuten begangen sind. Und ein paar solche Extrembergsteiger, die machen dann die schweren Routen. Aber ich denke nicht, dass sie dann quasi ein GPS-Gerät mit hochschleppen noch und dann eben auch noch diese Seite des Berges kartografieren. Das heißt also, es werden quasi die Hauptwege dann kartografiert, aber es fehlt trotzdem ein großer Teil und deshalb sind eben die SRTM-Daten einfach quasi so im Raster alle 90 Meter drüber gelegt und das bietet sich dann da eben besser an, als die freien Daten zu nehmen.
Und wie korrigiert man dann das? Nämlich ich persönlich könnte jetzt nicht erkennen, ob jetzt dieser Punkt 100 Meter falsch ist oder nicht bei Mount Everest oder was weiß ich was, weil ich mich da einfach nicht gut genug auskenne. Also.
Ja genau, also das ist so, da gibt es noch einen Menschen, der heißt, glaube ich, Ferranti oder sowas, kommt aus Schottland oder England, soweit ich weiß. Und der hat auch eine Homepage, die heißt viewfinder.de.
Okay. Wir werden übrigens alle Links dann nachher auf unsere Homepage stellen, also auch den Link zu den SRTM-Daten, dass ihr dann auch persönlich dann euch mal die Daten anschauen könnt und mit denen auch rumexperimentieren.
Genau, und also mit dem Menschen stehe ich auf jeden Fall auch in E-Mail-Kontakt und der kriegt scheint aus Alternativdatenquellen, also ich glaube, die Russen haben da sehr viel gemacht, die haben auch ihre eigene Kartografen da irgendwie rumgeschickt und das dann vermessen, die Sachen. Und von solchen Alternativquellen versucht er eben da bessere Höheninformationen rauszurechnen und die Karten mit zu verbessern. Das ist eigentlich so meine beste Datenquelle, die ich zusätzlich habe, um die SRTM-Kacheln, wo Lücken drin sind, oder Data Voids nennen wir es immer, um die eben aufzubessern.
Sind die Data Voids denn explizit markiert, oder?
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, die Höhendaten liegen in so einem 16-Bit-Format vor. Das heißt, die Werte gehen von 0 bis 32.000 ungefähr oder von minus 32.000 und eben so ein Data-Void-Wert, also so eine Lücke, die hat eben den Wert minus 32.768, genau, und kann man direkt sehen, das ist so ein
Data-Void.
So ein Data-Void, ja.
Wie stellst du denn das Ganze dar? Also die einfachste Methode wäre wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, statische Bitmaps oder was weiß ich was, oder stellst du selbst Karten her oder tust du die jetzt bloß für dich so Data Mining machen und dann interessante Ziele zum Wandern oder zum Bergsteigen raussuchen?
Nee, also es war quasi ein langwieriger Prozess. Ich meine, man fängt halt immer irgendwie an. Zuerst habe ich mir natürlich nur die Kacheln, also die SRTM-Daten liegen immer als Kacheln vor. Und zwar, das sind also 1201 große Pixel. Daten und das deckt dann halt eben eine Region ab, die ungefähr 1 Grad groß ist. Und da habe ich mir die entsprechenden Kacheln geholt, aber irgendwann war das unbefriedigend, weil es ja Berge nicht nur quasi, sage ich jetzt mal, im Himalaya gibt, sondern auf der ganzen Erde. Und deswegen habe ich mir quasi alle die SRTM-Daten gezogen von der ganzen Welt und da dann auch zum Beispiel G-Turbo 30-Daten, das sind nicht so hochauflösende Daten, mit einfließen lassen, die jetzt Regionen abdecken, wo zum Beispiel keine Daten vorliegen.
Ah, okay. Und wer ist jetzt von den Daten auch wieder die NASA, du Publikant, oder?
Ja, also die G-Turbo-Daten, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die NASA war, also die gibt es auf jeden Fall auf freiem Netz und da müssen wir dann genau nachgucken, wer die erfasst hat, aber die G-Turbo 30-Daten gibt es eben weltweit und was auch interessant ist, ich habe ja vorhin gesagt, die SRTM-Daten, die haben Data-Voids nicht nur, wo Gletscher und Schneeberge sind, sondern eben auf dem Wasser und können natürlich deshalb auch keine Meerestiefen erfassen, ist ja klar. Es gibt aber auch Daten für Meerestiefen und das ist nicht auch interessant, wenn man quasi so die Ozeanrücken dann da drin sieht und sonstige Sachen auch.
Und also du stellst jetzt in der Zwischenzeit dann mit den Daten selbst Karten her?
Genau, also ich habe mir, wie gesagt, die ganzen SRTM-Daten gesaugt und die anderen Lücken gefüllt und so weiter. Das heißt, es hat sich quasi einen Datensatz ergeben, der ist jetzt 180 GB groß, deckt die ganze Erde ab und anhand von diesen Daten berechne ich die Karten selber mit Java-Programmen.
Ah, okay. Also, und gibt es da irgendwie Performance-Probleme oder sind die Daten einfach problemlos zu berechnen?
Na gut, also wenn man eine 180 große GB-Datei rumliegen hat, kann man sich klar vorstellen, dass es auf jeden Fall erstmal Speicherprobleme gibt und zum anderen auch.
Na, man kann ja problemlos rumsiegen, also es muss ja nicht gleich alles in der Speicher geladen werden.
Ja gut, also wie gesagt, man strebt natürlich immer an, dann auch eine höhere Auflösung zu haben, also nicht nur 90 Meter, sondern 30 Meter oder 10 Meter oder 1 Meter und wenn man dann eben in diese Bereiche geht, dann gibt es mit der Datenflut auch Probleme, das heißt, also wenn man es mal hochrechnet, da sind dann echt mehrere Terabyte fallen an Daten an und das andere ist noch, klar, ich gehe mal mit so einem Sieg durch die Datei. Sobald ich jetzt einmal die Welt in sich darstelle, kommt darauf an, wie groß das die einzelnen Kachen sein sollen, sagen wir 52 x 52 Pixel oder sowas, ist kein Problem. Aber je tiefer ich reingehe, ja, je mehr das die Zulimme sind, pro Zummel vervierfacht sich quasi immer die Anzahl der Kacheln.
Also
ja, zu Beginn eben eine Kachel, dann 4, dann 16, kann man bei Google sehen. Und zum Schluss sind es halt ein paar Millionen. Das heißt, da kommt mein Rechner oder mein Mimi-Laptop, mit dem ich das alles ausrechne, eben an die Grenzen. Ja.
Ah, okay, also können wir hier gleichzeitig noch einen Aufruf machen, wer Rechenpower übrig hat. Der kann sich an dich wenden oder hast du jetzt schon genügend Leute gefunden, die dich dabei unterstützen?
Nee, also genügend Leute nicht. Also ich habe zwar ein paar Freunde gefunden, die mich da unterstützen, aber ein Rechenpower mangelt es natürlich immer. Irgendwann geht auch mal der Platz aus und wir sind jetzt gerade bei, also bis zu Zoom Level 11 können wir berechnen. Das kann man sich
auf Zoom Level 11 von Google Maps,
von
oder?
Von Google Maps jetzt, genau. Ich habe das auf Google Maps angepasst, weil es eben das Gängigste ist. Die haben so eine Mercator-Projektion. Man kann aber auch Blau Carré oder andere Projektionen machen, aber das ist eben gängig bei denen. Und da schaffen wir jetzt gerade so Zoom Level 11, 12 vielleicht noch, aber da dauert die Berechnung dann schon so 4 Monate. Und wenn man dann denkt, ein Zoom-Level weiter, das Vierfache an Zeit, das Vierfache an Speicherplatz, also mal 4, 4 mal 4, ja genau,
geht 16 halt.
Monate wären dann 1,5 Jahre fast schon, das heißt, dann ist eben die Grenze erreicht irgendwo.
Okay, und sprich, du hast eigentlich so wahrscheinlich einen zusätzlichen Layer bei Google Maps dann eingebunden, wo man dann das Ganze dann einfach anschauen kann. Sprich, da sind dann auch automatisch die Straßen und so weiter drin, oder?
Genau, also das war das nächste Problem noch. Und zwar, also ganz am Anfang haben wir nicht vorgehabt, das alles selber zu machen. Das heißt, wir wollten die Reliefkarten machen, wir wollen die Straßenkarten machen, wir wollten auch Satellitenbilder mit reinnehmen, was aber alles ein Riesenaufwand ist. Und deswegen lief das dann so, wir hatten dann quasi immer die Reliefkarten erzeugt.
Also nur Reliefkarten ohne sonstige?
Genau, nur Reliefkarten im Prinzip. Und dann kam man auf die Idee, das eben in den Google Mashups, als Google Mashup rauszugeben.
Was bezeichnet eigentlich genau Mashup? Also das ist nur ein zusätzlicher Layer oder?
Nee, also Mashup heißt einfach, man nutzt irgendwie die Google-Karten als Grundlage und macht mit diesen Karten dann irgendwelche anderen Sachen. Also mesht irgendwas drauf quasi. Also man legt da was drauf. Das heißt, es könnte zum Beispiel irgendwelche Restaurants sein in München oder ein anderer Straßenlayer oder ich möchte jetzt einmal Waldgebiete darstellen oder Agrargebiete, irgendwas in die Richtung.
Ah, okay. Und das und da blendest du jetzt momentan sozusagen deine Höheninformationen drüber.
Genau, man muss vielleicht noch dazu sagen, und zwar, also die Google-Karten, die beinhalten drei Layer. Zum einen sind es eben die Straßendaten, dann ist es die Satellitendaten und die beiden Layers eben übereinander gelagert. Und ich habe dann eben meine Reliefkarten erzeugt und dann darüber den Straßenlayer von Google gelegt. Mhm. Allerdings war das Problem, es fehlen da Seen und Flüsse. Das heißt, ich musste quasi auch noch irgendwie Seen- und Flussdaten in meine Reliefkarten mit reinrechnen. Das heißt, sie haben einen dritten Layer erzeugt oder einen zweiten Layer erzeugt, genau, und den mit den Google-Karten kombiniert.
Woher hast du dann die Flüsse und See gekriegt, oder?
Genau, das ist das nächste Problem. Also es gibt ja die Navtec-Daten, mit denen man die, oder Teleatlas-Daten, mit denen man eben die Straßenkarten und auch die Flussdaten erzeugen kann.
Wir machen jetzt hier keine Werbung, also das sind völlig abstrakte Begriffe, also
okay.
Das ist keinerlei Werbung.
Und das Problem ist da, dass die Daten, dass man die kaufen muss. Ja, ich habe das Geld nicht, die sind nämlich schweineteuer, die Daten. Und deshalb gibt es hier die Farmnet-0-Daten. Farmnet-0-Daten sind autofreie Daten, die aber damals, also vor längerer Zeit, ich glaube 94 war das, das US-Militär erfasst hat. Und zwar, die sind wirklich hergegangen, ich schätze mal mit einer ganzen Truppe von Leuten, ja, die mussten eben da reinsitzen, dann haben die irgendwelche Daten gekriegt, da hat es geheißen, guck mal, hier ist ein Fluss und jetzt dürfen die Karten einzeichnen.
Ja, und das ist lustig, also haben sie einfach das Prinzip von 1000 Chinesen, wo irgendwas machen, haben sie dann einfach mit ihren Soldaten gelöst. Also
ich schätze mal, ja, also ich kann es nicht hundertprozentig okay, sagen.
Also sprich, das heißt, wenn ihr irgendwie mal was mit GIS machen wollt, meldet euch beim Militär, geht dorthin, ihr werdet sicherlich dann irgendwie so zu einem Affenschub verdonnert, wo ihr dann die GIS-Daten selbst aufarbeiten müsst. Das ist schon ein interessanter Job, stelle ich gerade so fest.
Genau, also ich denke, heute funktioniert das ein bisschen anders, ja. Also mir fährt eher mit irgendwelchen GPS-Geräten Hand und Gegend rum, darf es nur von Hand zeichnen. Und ich wollte sagen, deshalb sind eben die VMAP 0 dann auch nicht so richtig perfekt. Also da gibt es dann verschiedene Layers und in einem Layer und in einer Auflösung ist mein Fluss drin, im nächsten fehlt er wieder und so hin und her. Wenn er also die Karten nachher mal anguckt oder eben auf das Geolabel mal geht und es anschaut, wird er da sehen, dass mal ein Fluss oder ein See mal plötzlich verschwindet und wieder da ist und sowas. Das liegt einfach an der Unvollständigkeit der Daten. Und das ist ein Riesenproblem bei solchen GIS-Anwendungen, dass eben die Datenlücken da sind oder die Daten nicht aktuell sind. Mhm. Und wir können auch vorstellen, es wird täglich eine neue Straße gebaut oder mal ein Staudamm gebaut oder einen Fluss umgeleitet und sowas. Und das heißt, die Information kriegt man halt nicht rein. Aber die Farmnet-0-Daten sind aber die, oder der bis heute, glaube ich, der größte Datensatz weltweit verfügbar, der eben Straßen, Flüsse, Bewaldungen, Baugebiete und sowas abdeckt, ja.
Ah, okay, also sprich, also, das ist auch in irgendwelchen Entwicklungsländern und so weiter.
Genau, es gibt es weltweit, ja. Das heißt, also wenn man auch die Karten mal anguckt in Afrika oder sowas, da gibt es auch Farmnet 0 Daten, da gibt es auch Straßen und sowas und die waren bis vor kurzem eigentlich besser als die Google-Daten, muss man sagen. Mhm. Also erstaunlicherweise, weil ich mich immer gewundert, warum das Google zum Beispiel keine Daten für Afrika oder für, sagen wir mal, Mongolei oder sowas zur Verfügung stellt, also Straßendaten. Und da waren die Farmnet 0 Daten immer gar nicht schlecht.
Ah, okay, aber.
Allerdings nicht perfekt, ja.
Okay, aber sie haben nur einen Vorteil in, sagen wir, nicht so dicht bebauten oder nicht so industrialisierten Gebieten gehabt,
genau,
oder?
Genau, also gerade wenn man Amerika anguckt, Deutschland oder sowas, ja, einfach die Industrienationen, da sind die Daten einfach da. Mhm. Ich weiß nicht, für Amerika gibt es auch so einen Tiger-Datensatz oder was auch voll verfügbar. Da ist eine Flächenabdeckung da, die kann man einfach nicht erreichen mit den Farmnet-0-Daten.
Ah, okay. Aber zu dem Aktualitätsproblem, wie machen das dann die kommerziellen Anbieter? Weißt du da irgendwas, oder?
Ja, also, jetzt will ich keine Werbung machen, also ich kenne auf jeden Fall...
Ja, es gibt ja eigentlich nur die zwei. Also die Leute im Chat hatten recht, es gibt nur die zwei. Und das ist eigentlich so, deswegen ist es ja keine Werbung.
Ja, genau. Also man sieht es auch bei Google drauf dann eben. Die machen es echt so, die haben wirklich eine Heerschar von Leuten. Ich glaube, das sind bei Navtec um die 1000 Leute. Die fahren da mit Autos quasi die Straßen ab in Europa und geben alle Daten eben über GPS und Computer ein. Das heißt, auch wenn die jetzt neue Straßenschild sehen oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder irgendwas, das ist wirklich Handarbeit, ja. Und die Leute werden sogar ausgebildet für ihren Job. Also es ist nicht so, dass man einfach hingeht und sagt, ja, ich möchte mal mitfahren. Die haben, glaube ich, ein Jahr lang eine Ausbildung, fahren da dann in den Autos mit und wenn dann eben ein Tag vorbei ist oder zwei Tage und sie haben so einen Teil der Stadt oder einen Straßenzug erfasst, muss man hier abends hinsitzen und das alles in die Datenbank eingeben, was auch nicht so ganz einfach oder trivial zu scheint.
Wobei... gerade bei die Qualität mancher kommerziellen Anbieter ist, lässt auch sehr zu wünschen übrig, wobei gerade Teleatlas zum Beispiel, das ist relativ cool, die haben wohl so Informationen drin, es wird gerade hier eine neue Strecke gebaut und in Zukunft, wenn die Strecke fertig ist, sieht so aus, sprich, die haben sich wohl Baupläne oder ähnliches besorgt und haben dann drin, ja, hier, so wird es dann in Zukunft aussehen, das ist relativ cool, sprich, dann haben sie nicht so das große Aktualitätsproblem, wenn sie dann einfach gleich so für die Zukunft die Daten gleich mitliefern, wie es dann wahrscheinlich aussehen wird. Das ist auch relativ cool. Und die fangen, und es wurden dann eigentlich alle Informationen eingegeben, also auch Geschwindigkeit und so weiter.
Genau, genau, ja. Also wie gesagt, es ist eine Menge Handarbeit, ja. Man muss auch mit dem Auto rumfahren und sowas, also sehr viel Zeit steckt da drin. Und wie gesagt, also eine kleine Firma kann alles sowas privat gar nicht machen. Ja. Da hole ich eine ganze Herrschaft von Arbeitern, auch um die Daten eben aktuell zu halten und das Neueste da reinzubringen.
Und die Idee, dass man das Ganze aus Straßenatlässen rauszieht, das ist dann wahrscheinlich Copyright, also urheberrechtlich problematisch, oder?
Genau, das ist das eine. Also es gibt da mal riesen Copyright-Probleme, sogar wenn man, sage ich mal, jetzt eine Karte oder irgendwie einen Teil von der Straßenkarte in die eigene Homepage mit reinbindet, kriegt man sofort eine Anmahnung, oder war bisher immer so. Da muss man sehr aufpassen. Und das andere ist eben, die Straßenatlanten, ja, ich weiß nicht genau, gut, die Detailtreue erreichen sie schon, aber ich denke, das ist sehr aufwendig, das irgendwie jetzt in den Computer reinzubringen, ja. Also vielleicht einscannen und dann irgendwelche Methoden, dass
ich da einscannen und dann einfach die Farbe raussuchen und automatisch erkennen.
Ja, genau, das muss gehen.
Und dann muss man eben die Projekte, muss man halt umrechnen wahrscheinlich.
Ja.
Und ja, dürfte schon gehen.
Genau.
Ist halt aufwendig, weil man da, entweder brauchen wir einen richtig professionellen Scanner oder... Ja, ansonsten wird es relativ aufwendig.
Und das andere ist noch, also ich weiß zum Beispiel auch, dass solche Atlantenhersteller oder andere Leute, die bringen teilweise echt Fehldaten rein, also machen quasi irgendwelche Straßen, die gar nicht gibt, die werden einfach reingenommen, um eben zu überprüfen, woher, dass die Originaldaten kommen und eben solche Copyright-Verletzungen dann
aufzunehmen. Ah, okay, das ist aber clever, das würde ich genauso machen. Also.
Genau.
Wir bringen mal wieder Musik und danach sagen wir mal wieder die Nummer an, dass wir hier auch mal Anrufe haben. Also ihr müsst auch nicht unbedingt mit uns beiden sprechen, ihr könnt auch nur wegen dem Nummern-Girl anrufen. Das ist also auch kein Problem. Ja, und jetzt erstmal Musik. Viel Spaß. Okay, wir haben hier jetzt ein technisches Problem, glaube ich. Wartet mal. Jetzt gucken wir mal. Ihr kriegt jetzt einfach das nächste Lied. Also übrigens, Radio 4FM sucht dringend CD-Player. Sprich, falls ihr was Gutes tun wollt und zu viel Geld habt, spendet mal ein bisschen was für einen vernünftigen CD-Player. Bis gleich. Okay, Leute, wir lassen das mal heute mit der Musik, glaube ich. Nämlich, oder wir versuchen jetzt mal die CD dann zu reinigen. Nämlich irgendwie hört sich das Ganze nicht so richtig an, sage ich mal. Deswegen jetzt ist es ja ein bisschen improvisiert. Könntest du nochmal die Nummer vorsagen? Nämlich wir haben hier gerade im Chat eine Mitteilung gekriegt, dass sie mehr von dir hören wollen. Deswegen sag doch bitte einfach nochmal die Nummer.
Alles klar, die Telefonnummer lautet 0731 938 6299.
Und nochmal, falls sich die Leute das nicht merken konnten, weil sie sich einfach auf deine Stimme konzentriert haben.
0731 938 6299.
Vielen Dank, also das ist auch unsere Telefonannahme. Also wenn ihr anruft, werdet ihr direkt mit ihr verbunden. Also viel Spaß, sage ich mal. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Also stellt Google dann einfach so eine API zur Verfügung, wo man dann das Ganze dann einfach problemlos einbinden kann und dann muss man dann wirklich so zu Google hingehen, hey Google, ich hätte ein cooles Projekt, könnte ich nicht mal, durfte ich nicht mal oder wie läuft das ab?
Nee, genau, also bei Google ist so, und zwar, soweit ich weiß, gab es zwei verschiedene APIs, es gab die API in der Version 1.0 und die API in der Version 2.0 und davor, als das Google Maps ganz neu rauskam, haben die Leute einfach versucht, irgendwie sich die Homepage quasi runterzuziehen, ja, und dann eben die Skripte zu analysieren, was natürlich ein riesen Hackmeck ist. In der Zwischenzeit ist es aber so, es gibt da viele Seiten, die wo die ganze API erklären und man kann dann eigentlich relativ einfach, sag ich mal, neue Layer einbinden. Also Google legt einem da auch keine Steine in den Weg und ich denke, die haben jetzt gesehen, dass es viele Anwender gibt, die das gerne machen und sind jetzt auch relativ, sag ich mal, großzügig, ja, eben diese Karten zur Verfügung zu stellen. Soweit ich weiß, gibt es eine Beschränkung, also wenn eine Seite, die so ein solche Google-Karten einbindet, mehr als 50.000 Views pro Tag hat, dann möchte Google irgendwie mitmischen, ja. Mhm. Und man muss sich da auch melden. Aber wie gesagt, meine Seite bis jetzt, die läuft noch nicht so ganz toll, ja. Also wir haben vielleicht 200 pro Tag, in die Richtung geht es, was auch nicht so ganz schlecht ist. Aber da sind wir von den 50.000 weit entfernt. Das heißt, wir dürfen die API nutzen und auch die Karten nutzen. Da haben wir also kein Problem damit.
Bildet sich da eigentlich dann gleich so eine Community drumherum? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt hier so Kartendaten drin hat, dass das, keine Ahnung, für Leute, die wandern oder sonst, ich sag mal, sonstig sportlich aktiv sind draußen, dass das teilweise für die interessant ist. Gibt es da irgendwie Ansätze dazu oder gibt es da schon ein funktionierendes Modell vielleicht?
Ja, also das Hauptproblem bei sowas ist, wenn man eben solche Autokarten erzeugen möchte, dass eben die Auflösung noch nicht reicht. Also wie gesagt, ich sehe eben nur im großen Stil so die Berge eben, die, also zum Beispiel Mont Blanc oder sowas, aber eben nicht im Detail die einzelnen Pfade oder Wege oder sowas. Da ist einfach die Auflösung nicht gut genug. Und es wäre jetzt einmal schön, eben genauere Daten oder auch bessere Daten zu haben. Leider kommt man da nicht ran. Wie gesagt, in Deutschland sind die, werden die vermarktet, die muss man kaufen. Das heißt, wenn ich so eine Meterauflösung haben möchte für ganz Deutschland, zahle ich um die 10 Millionen Euro. Dollar, Euronen, ja genau, das, wo ich eben nicht habe, das Geld.
Aber die 10 Millionen, sind die dann für die NAVTECH-Daten oder gerade für jetzt, keine Ahnung, von Landesvermessungsämtern, oder?
Die sind von Landesvermessungsämtern und zwar nur die reinen Höhendaten.
Ah, okay.
Genau, das sind also keine Straßen, keine Flüsse, nichts dabei, sondern reine Höhendaten. Aber eben für ganz Deutschland. Und es gibt so eine Community, sage ich mal, die beschäftigt sich aber eigentlich generell mit GIS-Themen. Im Allgemeinen, also da geht es dann darum, ja, was gibt es für freie Datenquellen und was macht ihr alles so? Jetzt speziell für das Geolabel, das gibt es eigentlich jetzt nicht, sei mal eine Community.
Ah, okay, Geolabels, das ist jetzt dein Projekt,
oder? Ja, genau, ja. Also da muss ich dazu sagen, ich habe natürlich auch viel rumexperimentiert, mhm, und ich habe auch mehrere Seiten im Netz stehen. Das eine ist die srtm.com-Domain, die habe ich damals noch gekriegt.
Ja, das war wahrscheinlich relativ früh dann, oder?
Genau, das war relativ früh und die Seiten sind auch statisch und das Projekt finde ich jetzt gar nicht mehr toll. Ich werde das auch demnächst mal wieder einstampfen. Und zwar hat sich das weiterentwickelt, dann gab es noch das mapcenter.de, da habe ich das mal mit so einer Flash-Version probiert. Also man kann dann da zwar schön reinzoomen und so.
Aber mit Flash, das stelle ich mir cool vor. Also gerade dann kann man da viele Effekte machen. Plus Problem ist wahrscheinlich, da will man eben auf ein Plugin dependent. Ich weiß jetzt, ich persönlich habe auch noch nie Flash großartig programmiert oder gemacht. Ich kann mir das jetzt auch irgendwie schlecht vorstellen, wie das dann abläuft.
Genau, also man braucht auf jeden Fall einen Flash-Player dazu. Den muss man sich runterladen vom Netz. Und ich habe damals noch das Tool Zoomify verwendet. Und zwar Zoomify ist so ein Grafiktool, wo man quasi sehr große Bilder ins Netz stellen kann und dann eben mit diesen Bildern rumspielen kann. Das heißt, in dem Fall eben rein- und rauszoomen oder sowas und auch navigieren in solchen Karten.
Ah, okay, sprich, da gibt es eine fertige Lib, sage ich mal, beziehungsweise ein fertiges Framework, was dir das Ganze ermöglicht und das sieht halt cool aus, wenn dann sozusagen die Welt dann so wisch hierher gezoomt wird, oder?
Genau. Das einzige Problem war da, ich habe jetzt eben nur die Höhendaten gehabt oder bis jetzt nur die Höhendaten bearbeitet. Das heißt, da fehlen Flüsse und Straßen und auch Ländergrenzen und sowas. Das heißt, wenn jemand sich die Karten anguckt, dann weiß er im Prinzip gar nicht so richtig, wo er ist. Ja, zwar grob schon, plus minus Deutschland ist hier und da. Aber wenn ich eben die Grenze zu Frankreich nicht sehe und auch keinen Rhein oder keinen Fluss da sehe, dann weiß ich gar nicht richtig, wo ich bin. Und deswegen haben wir das Projekt eben jetzt alles mal beiseite gestellt und eben jetzt die Google Mashups gemacht.
Ah, sprich, aber du machst das eigentlich sonst großartig allein, oder?
Ja, genau. Also muss man dazu sagen, ich mache ja nebenher noch meine Promotion.
Okay. Sprich, du bist eigentlich ein vielbeschäftigter Mann, wenn ich das jetzt hier so richtig verstehe.
Genau, im Prinzip schon. Und also bei der Promotion habe ich mich mit Verkehrsnavigation beschäftigt, was auch ein interessantes Thema ist.
Da spielen ja teilweise auch so GIS-Daten dann auch eine Rolle, oder nicht?
Spielen auch eine wichtige Rolle, genau. Da haben wir uns jetzt dieses Mal in meiner Promotion auf Berlin beschränkt quasi. Und das Problem ist eben, man macht eben dann nebenher an der Uni eben die Arbeit und privat noch das mit den Karten und sowas. Und da gab es dann schon ein wenig Stress mit dem ganzen Ding da, ja.
Okay. Aber deine Promotion hat jetzt nicht so stark drunter gelitten, oder?
Nein, das hat sich ein wenig verzögert, sagt man so.
Ah, okay, aber dafür hat es dir wahrscheinlich auch relativ viel Spaß gemacht, so wie ich das jetzt hier, wenn ihr seinen Gesichtsausdruck sehen würdet, also er grinst jetzt hier über beide Ohren, während er hier erzählt. Also deswegen kann man schon sagen, dass es dir Spaß macht und...
Genau, also mich hat es eigentlich schon seit Kindheit sowas interessiert, so GIS-Sachen, Geografie und sowas, da fand ich immer spannend.
Ah, okay, also ich hatte, wenn ich das jetzt hier sage, ich hatte in so Geo... hatte ich meistens irgendwie, war ich schlechter, also 3 oder 4. Also bloß so deswegen lasse ich Ihnen jetzt meistens hier die Sachen erzählen. Nämlich ich habe dann nicht so ganz viel Ahnung. Und Gibt es da irgendwie auch Pläne, keine Ahnung, die Kartentechnologie die zu verkaufen, oder ist das eigentlich so ein großer Open-Source-Markt, sage ich mal, wo jeder dann seine Algorithmen etc. frei zur Verfügung stellt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man wünscht sich natürlich das irgendwo immer, dass eben, sagen wir mal, auch so ein Projekt jetzt von Leuten akzeptiert wird, oder dass man es einen Mann bringt oder auch so eine Community aufbaut oder sowas. Aber ich denke, dass aber es insgesamt relativ schwer ist, auf dem Markt Fuß zu fassen. Also letztens hat einer gemeint, das sei eher so wie ein Lotterieglückstreffer, ja, wie ein Sechser im Lotto, wenn man sich da die Community aufbaut. Wir haben es natürlich auch probiert. Mhm. Wir haben auch noch so ein Reiseguide mal gemacht, also wo man dann quasi solche Campingplätze und Tauchschulen und sowas eintragen kann.
Ah, okay, und dann wegen mir noch so mit irgendeinem Wiki verknüpft und so und bla und das Ganze drumherum herum, oder?
Genau, also alles, was man so quasi macht. Ich denke auch halt, das Problem dabei ist, dass eben von den vielen, die das probieren, eben ein, zwei überleben werden und die man dann eben, ja, kriegen so einen großen
Erfolg. Ja, die haben dann gewonnen und haben dann für ihr Leben ausgesorgt. So, dass ich mich jetzt endlich mal vernünftig aushuschen kann, werde ich jetzt mal nochmal Musik spielen. Und Leute, bitte ruft an, falls ihr irgendwelche Fragen habt, Vorschläge oder irgendwelche Sachen auch vorstellen wollt, euer eigenes Projekt vielleicht, was auch cool ist. Und ja, redet mit uns, kommuniziert mit uns, wir sind interaktiv, ihr könnt auch zu uns in den Chat kommen. Def Radio auf urg.inulm.de, beziehungsweise ihr geht auf unsere Homepage www.defradio.de und kommt einfach in den Chat, kommuniziert mit uns, stellt Fragen, wir werden sie versuchen auch zu beantworten, und jetzt kommt mal Musik, dass ich husten kann, also viel Spaß. So, herzlich willkommen hier zurück zu Def Radio. Da ihr euch vorher gerade über die Musikauswahl beschwert habt, gibt es nichts Neues vom Numengirl, sondern ihr müsst jetzt mit meiner verhusteten und Stimme zurechtkommen. Also die Telefonnummer ist die 0731 938 6299. 0731 für Ulm 938 6299. Ja, die Musik ist sehr wohl ausgesucht, das ist nicht einfach so zusammengestellt. Nachdem wir in die letzten Zeit immer so ein bisschen elektronische Musik hatten, Downbeat und ähnliches, war jetzt mal wieder Zeit, zu den Ursprüngen zurückzukehren, sage ich mal, von ein bisschen alternativer Musik. Und teilweise ist es gar nicht mal so schlecht. Also Leute, benehmt euch. Wenn ihr euch benehmt, gibt es wieder Neues vom Numengirl. Ich verrate dann auch euch, wie ihr das Numengirl in München treffen könnt und ähnliches. Also benehmt euch und sagt, wie toll die Musik ist, und ruft vielleicht auch an. So, und zurück zu den Karten, also zurück zu den Ortschaften-Themen. Gibt es denn auch alternative GIS-Quellen, wo, keine Ahnung, zum Beispiel Straßen oder sowas verzeichnet sind?
Ja, genau, also alternative Quellen gibt es, wie gesagt, zuhauf eigentlich. Das eine waren schon mal, was ich gesagt habe, die Formel 0 Daten waren das. Es gibt für Amerika die Tiger Daten, das sind alle Straßendaten, sehr präzise. Und seit 2 Jahren, glaube ich, gibt es auch ein neues Projekt, das heißt OpenStreetMap. Ich habe es auch im Chat hier gelesen, wurde auch angesprochen. Also bei OpenStreetMap ist es so, da hat sich auch eine Gruppe von Leuten zusammengetan. Es handelt sich um ein Wiki. Und was die machen ist, die stellen eine eigene Straßenkarte zusammen. Und zwar, die setzt sich zusammen aus GPS-Daten. Das heißt, jeder Freiwillige, der so ein GPS-Gerätchen hat oder sowas, kann da gegen rumlaufen und irgendwelche Daten einscannen und die dann eben an das OpenStreetMap-Projekt senden.
Und das muss aber wahrscheinlich dann noch nachbearbeitet werden, oder?
Alles nachbearbeitet, muss auch in die Datenbank eingepflegt werden. Aber wenn man da mal drauf guckt auf die Homepage, ist es schon erstaunlich, was da bis zusammenkam. Mhm. Also Ulm ist relativ gut abgebildet. Ich glaube, London ist super abgebildet. Die Isle of Man wurde komplett kartografiert. Also es gibt da einige tolle Gegenden, wo schon ziemlich viele Daten da sind. Aber es fehlt natürlich auch was. Also wenn ich zum Beispiel jetzt von Ulm nach Tübingen fahre, dann ist eben zwischendrin, hört einfach die Eisenbahn auf oder ist die Straße nicht mehr kartografiert.
Ah, okay, also Eisenbahnstrecken und so weiter tun sie auch kartografieren.
Machen sie auch, ja, genau.
Ah, okay,
ja,
cool.
Auch, glaube ich, POIs, also Points of Interest und sowas, also überall, wo sie Interesse haben, das kommt alles mit rein, was man halt eben weiß. Aber die Daten sind halt sehr unvollständig. Also für gewisse Regionen sind sehr viele Daten da, aber für gewisse andere Regionen eben nicht.
Und was für Attribute stehen dann drin? Stehen da auch teilweise Geschwindigkeiten oder nur in eine Richtung befahrbar, oder steht da wirklich dann bloß der Straßenname und das war's?
Das weiß ich nicht genau. Also so genau habe ich mir die OpenStreetMap-Daten noch nicht angeschaut. Mhm. Ich habe sie mir auch noch nicht runtergeladen. Da müssen wir mal auf das Projekt gucken. Aber ich habe trotzdem mal mit dem Leiter da Kontakt aufgenommen und ich habe mal gefragt, ob sie Interesse hätten, eben als Hintergrundbilder eventuell die Reliefkarten da einzubinden. und Interesse eigentlich schon bestanden. Die haben auch wieder zurückgeschrieben und sowas. Und jetzt muss man eben noch gucken, also die OpenStreetMap-Leute, die nur wirklich ganz freie Daten, ja. Also wenn irgendwo ein Copyright oder was drauf ist, dann wird es nicht genommen. Das heißt, man müsste eventuell auch die Programme freistellen oder sowas. Und da muss jetzt mal nur schauen, was man da machen, ob man das ganze Zeug einfach ins Netz reinstellen und sagen, gut ist, ja, nimm das alles, was wir haben. Mhm. Oder ob wir eben jetzt erstmal ihnen die Relief-Karten geben, ob sie jetzt die noch wollen und sowas. Also da muss man ein bisschen rummailen und gucken, ob das was wird. Aber es wäre eigentlich interessant, wenn man denn eben quasi als Hintergrund, als Background eben diese Relief-Karten nehmen würde.
Okay, und was gibt's sonstige für freie freie Projekte, sage ich mal?
Also insgesamt, sage ich mal, gibt es viele freie GIS-Projekte. Das kommt jetzt darauf an, also was man sich interessiert. Also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, Bekannte von mir, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die hatten so ein Projekt, wo sie quasi so einen Reiseführer machen wollten, so einen Online-Reiseführer. Das heißt also da eben irgendwelche solche ja, Campingplätze, Tauchschulen, Wanderschulen oder sowas einbinden. Die haben auch mit Straßenkarten, mit SR-Daten rumgemacht. Und ansonsten freie Datenquellen, da würde ich mal sagen, da können wir nachher auch einen Link reinstellen, wo man schauen kann, für welche Region es eben gerade solche freie GIS-Daten in welcher Form auch immer gibt. Ja.
Ah, okay, also ist es auch dann von Region zu Region unterschiedlich?
Ja, genau. Also, wie gesagt, die eine Regierung stellt alles frei, die Amerikaner sind da sehr freizügig. Aber ich denke gerade, jetzt sagen wir mal China oder sowas, da bin ich mir nicht so sicher, ob die jetzt alles freigeben würden und wollen, ja.
Weil in China stelle ich mir das nicht mal so großartig problematisch vor, da ich schätze, sie war nicht so eine krasse Politik haben wie in Deutschland, wo dann einfach sagen, ist zwar von Steuergeldern finanziert, aber nö. Also so krass schätze ich das jetzt hier nicht
an. Genau, also ich kann es nicht sagen, wie gesagt, von China gibt es nicht so viel Daten, oder von der Mongolei zum Beispiel, ja. In Deutschland würde es die Daten geben, aber sind eben nicht freigestellt, da hast du völlig recht. Also gerade Deutschland ist es sehr restriktiv und eigentlich auch schade, ja, dass sie es nicht freigeben. Mhm. Weil ich denke, so einen Markt ziemlich ankurbeln. Und auch Leute jetzt, sagen wir, die das einfach bis hobbymäßig betreiben oder sowas, können da einiges dann auch für das Allgemeinwohl tun.
Ja, 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 das stimmt. Also wie muss ich mir das eigentlich gerade bei OpenStreetMap vorstellen? Sind da keine Ahnung, zum Beispiel Taxiunternehmen, die das dann Ganze machen oder läuft das eigentlich privat ab? Oder keine Ahnung, haben denn irgendwelche kommerzielle Anbieter, also wo keine Ahnung, in der Stadt arbeiten oder so, haben die überhaupt Interesse zum Beispiel an so freien GIS-Daten beziehungsweise fordern die?
Also es war jetzt so, dass ich so viele weiß, das ist glaube ich eine Community auch, das besteht so aus 1.500 Leuten oder sowas, die wollen wirklich auf privater Basis die Daten ins Netz stellen, also auch mit ihren GPS-Sendern oder rumfahren und sowas. Und ich glaube, kommerzielle Unterstützung gibt es bis jetzt nicht. Allerdings hat man mal Interesse gezeigt, also so eine Firma scheint es an den Daten von Isle of Man, also die möchten dann die Daten quasi kaufen oder weiterverwerten, ja. Vielleicht wollen sie es besonders aufbereitet haben oder ich weiß nicht genau, aber generell soll das ein freies Projekt sein. Ah, okay. Da soll nichts Kommerzielles drin sein. Es soll wirklich frei von Copyright sein und alles Mögliche.
Aber sprich, wenn das wirklich so frei ist, dann könnten die Leute ja auch einfach die Daten von Isle of Man nehmen und gut ist. Oder unter was für einer Lizenz stehen die Daten überhaupt?
Also da steht mal einfach GPL oder sowas, ja.
Ah, okay.
Genau, aber da müssen wir auf die Homepage gucken, da steht das alles genau drauf. Mhm. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das alles geregelt ist, aber es soll, soweit ich weiß, eben ein richtig freies Projekt sein, ohne irgendwelche Einschränkungen.
Okay, wie uns gerade im Chat mitgeteilt wurde, Rübezahl, du kannst uns auch anrufen. Du wirst dann auch, als ist es zum Numengold durchgestellt, sage ich mal. Es gibt wohl auch so Mapping-Partys, sprich, entweder trifft man sich dann ja in einer Gruppe und tut dann die Stadt kartografieren, indem man dann durch die Stadt läuft und mit GPS sind so ein ausgerüstet ist, wo die GPS-Sentences aufspeichern oder dass man sich dann trifft, so wie wir das vorher hatten beim Bund oder beim Militären, dass man dann das Ganze kartografiert und dass man das dann selbst aufbearbeitet. Stelle ich mir auch lustig vor, so coole, kommt coole Musik, hockst am Rechner, also das ist so Seabase-mäßig. Ach ja, das fällt mir bloß gerade ein. Ich hatte ja vorher schon den Spendenaufruf gemacht und jetzt kommt der zweite. Dieses ist ja heutzutage sozusagen die Spenden-Sendung. Falls ihr mal was Gutes tun wollt, auch für Sachen im Club-Umfeld, vom CCC-Umfeld, die Seabase in Berlin, der relativ coole Club dort, wo auch die After-Party vom Kongress stattgefunden hat, die würden sich momentan sehr über Spenden freuen. Sprich, wenn ihr da jetzt was Gutes tun wollt und was spenden wollt, beziehungsweise euer Gewissen erleichtern oder was weiß ich was, meldet euch mal bei denen. Das ist ein sehr cooles Projekt und da ist das Geld auf jeden Fall sehr gut angelegt. So, zurück zu OpenStreetMap. Sorry Leute nochmal für den Einwurf, aber das ist relativ wichtig. Ja, und was für Daten verwendest du denn in Berlin für deine Promotion? Habt ihr da kommerzielle Daten gekriegt oder wie lief das dort ab?
Genau, also zu dem Projekt in Berlin muss man sagen, also ging es erstmal um quasi Reisezeiten vorhersagen. Das heißt, wie komme ich am schnellsten von A nach B? Und zwar ging es nicht darum, dass man zum Beispiel auf der einen Straße 80 Kilometer, auf der anderen Straße 30 Kilometer fahren darf, sondern wir wollten wirklich wissen, wie ist denn der Verkehr um 9 Uhr montags oder von 9 bis 10 am Montag und wie schnell komme ich jetzt eben von A nach B. Und aus diesem Grund haben wir quasi von den Berlinern, vom DLR, das war das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, da haben wir dann quasi solche Taxidaten bekommen, und zwar aktuelle und historische Daten von Taxen, die in Berlin rumfahren. Die waren alle mit GPS dann ausgestattet und haben quasi zu jeder Zeit, so im 30-Sekunden-Takt, ihre Position und Geschwindigkeit eine zentrale Stelle gesendet. Und diesen riesen Datensatz, das waren 300 Taxen, die in Berlin rumgefahren sind, ein paar Millionen Daten oder sowas, haben wir
dann
gekriegt.
Ah, okay, und damit habt ihr sozusagen dann eure eigene OpenStreetMap dann gehabt oder habt ihr das noch zusätzlich so?
Nee, also quasi wir haben dann auch einen Stadtplan bekommen oder Straßendaten eben, der war aber nicht vollständig, also mehr so die größeren Straßen. Da gab es noch ein bisschen Probleme, weil teilweise ja Taxen auch in Wohngebieten rumfahren oder sowas. Also man konnte es nicht so 1:1 mappen. Mhm. Aber mit den Taxidaten hat man dann quasi solche Mittelwertkarten erzeugen können. Also ich weiß dann quasi, auf dieser Straße wird morgens von 9 bis 10 eben im Mittel vielleicht 30 Kilometer ungefähr gefahren. Und der Clou ist jetzt dran, die Taxen fahren ja quasi zu jeder Tageszeit herum und man kann die Mittelwertkarten dann quasi aktualisieren. Also wenn es eine Baustelle kommt oder es ist ein Unfall auf der Straße oder heute kann ich auch mal schneller fahren, dann fließen eben diese aktuellen Daten in die Karten mit ein und ich kann die Reisezeit wirklich quasi online berechnen, sage ich mal, ja, also in Echtzeit mehr oder weniger. Und das ist eigentlich das Wichtige dran. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich weiß, wenn die Straßen alle frei sind, schaffe ich es da von Hamburg nach München in 2 Stunden, in 10 Stunden vielleicht, ja, und in Berlin eben rumgefahren, sondern ich möchte wissen, wie ist denn genau heute zu dieser Stunde, wie ist da die Verkehrslage? Und das ist eben das Wichtige dran und um das geht es eigentlich bei dem Berlin-Projekt.
Ah, okay. Wir machen wieder Musik, danach das Nummern-Girl und nein, Shabi, sie ist nicht zur Telefonistin degradiert worden. Bloß so als kleiner Hinweis. Ich hoffe wieder, und die CD spinnt nicht. Und viel Spaß bei der Musikauswahl, sage ich mal. Ich weiß, ihr mögt die Musik. So, nachdem wir jetzt also den Konjunktiv gerettet haben, wäre es mal nett, wenn ihr jetzt anrufen würdet und uns Fragen stellt. Wir sind auch ein Community-Projekt. Wir leben vom Mitmachen. Wir leben davon, dass ihr euch bei uns meldet. Wir haben jetzt heute extra unseren Spezialgast da, der die Fragen beantworten wird, der euch rannehmen wird und sie macht große Augen und euch ein bisschen befragen wird. Kannst du nochmal bitte die Nummer vorlesen?
Aber selbstverständlich, das ist die 0731 938 6299. Und
nochmal?
Für alle nochmal 0731 938 6299.
Okay, sie macht es schon relativ professionell. Ja, also ich glaube, in Zukunft kann sie anfangen, dort zu arbeiten. Wir hatten es gerade von Google Maps und da gibt es natürlich solche POIs, also Point of Interest. Das kann ja zunächst abstrakt alles Mögliche sein, sei es Kochen, Restaurants etc. Woher kriegt man eigentlich die Daten, beziehungsweise ja, es ist ja auch für jeden unterschiedlich, was für POIs gibt. Gibt es ja auch Projekte, wo dann spezielle POIs für spezielle Gruppen dann organisieren, oder?
Genau, also da gibt es dazu zu sagen, und zwar, also wenn man sich mal zum Beispiel die Großen anguckt, Google Maps oder Yahoo Maps oder sowas, die haben ja vor allem Städte eigentlich drin, Städtedaten oder sowas. Und es kommt zwar immer mehr, aber bis vor einem Jahr oder sowas war es relativ selten, dass ich sage mal auch eben ja Restaurants oder Tauchschulen oder sowas drin sind oder Bergnamen, Wasserfälle, keine Ahnung, was alles so gibt, Sehenswürdigkeiten oder sowas. Und für diesen Zweck gab es eigentlich, ich glaube, es hieß dann Yellow Maps. Die haben das mal aus dem Telefonbuch sich abgeguckt.
So von Go Yellow dann, oder?
Genau, Go Yellow und sowas. Und die haben dann eben quasi so ein Branchenbuch draus gemacht. Also verschiedene Branchen da, dass man sich anzeigen kann. Restaurants, Hotels, Autowerkstätten und so weiter und so fort. Das gab es auch. Aber was interessant ist, es gibt auch relativ große freie Datenbanken. Wiederum viele aus Amerika, auch weltweit. Und die haben jetzt nicht nur eben solche Branchen drin, wie sei mal eben Kfz-Werkstätten oder sowas, sondern eben auch ja, Berge oder Sehenswürdigkeiten, Krankenhäuser, Schulen, alles Mögliche, was man so alles braucht. Und was da eigentlich ganz interessant ist, es gibt ein weiteres Projekt, das heißt GeoNames. Und zwar, Das ist ein Schweizer. Mark heißt der, soweit ich weiß. Und der hatte sich mal die Mühe gemacht, die ganzen freien Datenbanken anzusapfen und auch seine Datenbank dann ins Netz zu stellen. Ist auch ein Wiki. Und das heißt, es können eben auch jeder, der eben Internetzugang hat, kann quasi diese Datenbank erweitern. Und das Tolle ist, die ganzen Leute, die nutzen das auch eifrig. Also kommen jeden Tag, weil sie sich so wahrscheinlich 100 solche neue Posts dazu.
Und egal, was das ist. Für Art von Posts eigentlich so?
Es ist bunt gemischt, ja. Also ich denke mal, manche stellen zum Beispiel auch ihren eigenen Wohnsitz rein oder sowas.
Okay.
Ja,
also auch so wird da jetzt teilweise dann auch von Geocaching irgendwie?
Gibt es auch sowas, ja genau. Also es kann wirklich alles rein. Das Problem ist halt, man hat wieder das Problem mit dem Überprüfen, ja. Also wenn jetzt eben eine Falschangabe macht, dann steckt das halt da drin und man kann es nicht direkt feststellen, ob das jetzt eben auch stimmt oder nicht so stimmt. Teilweise sind die Daten, ich habe es mal überprüft, auch wenn man in die höheren Zoom-Level reingeht, also in höhere Genauigkeiten reingeht, nicht mehr so ganz präzise, ja. Da liegt man schon mal dann ein paar Kilometer daneben,
wo eigentlich paar der Kilometer.
Kann vorkommen, ja, genau.
Oh, gibt's,
ja.
Das ist relativ viel eigentlich. Dann.
Genau.
Vor allem, wenn man dann vorstellt, ja, ich möchte die Leute, keine Ahnung, ich möchte sie hinrouten oder ähnliches, dann sind ein paar Kilometer schon ein riesen Umweg, nämlich dann kann man schlecht sagen, ja, Entschuldigung.
Genau, also manche, die geben einfach geografische Koordinaten ein, 47 Grad östlich und was weiß ich, 10 Grad
okay.
Breite oder sowas, ja, und das war's dann halt, ja, und die Kommazahlen lassen sie weg und dann kommen eben solche Differenzen auf. Aber natürlich, ein Wiki lebt von der Community, das heißt, die Leute verbessern sich auch gegenseitig, das heißt, wenn ich jetzt sehe, aha, in meiner Stadt stimmen dies und diejenigen Angaben nicht, dann kann ich es einfach korrigieren und so baut sich halt auch so eine freie Datenbank auf. Und
sorry.
Das Tolle ist bei den Geonames eigentlich, es gibt jeden Tag ein Update, also man ist immer quasi aktuell, was jetzt die Stand
okay.
ist. Und das Projekt, das ist eigentlich so ein Selbstläufer geworden, ja. Mhm. Also wenn man mal so anfängt und hat so einen Grunddatensatz im Netz stehen, die Leute kennen das, je mehr Leute es kennen, desto mehr Leute stoßen dazu. Und es läuft eigentlich jetzt gerade im Moment super, das Geonames.
Ah, okay, und da kriegt man dann einfach so einen SQL-Dump oder ist da die Datenbank, gibt es eine freie Datenbank, wo man sich einfach drauf verbinden kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nämlich, da braucht ihr auch eine Eingabemaske und eventuell eine Karte, um das schön darzustellen, etc. Das stelle ich mir relativ aufwendig vor.
Ja, genau. Also die erstmal auf Geonames selber, auf der Homepage kann man eben die Daten eingeben, da gibt es eben eine Karte und auch eine Eingabemaske, was man alles machen kann. Man kann auch gewisse Daten sich anzeigen lassen und man kann sich zum Beispiel auch, sagen wir mal jetzt, die Länder der Erde oder Postleitzahlen ausgeben lassen, man kann sich Berge, Kontinente, was weiß ich, was dazu gehört, eben anzeigen lassen, ausgeben lassen oder man kann sich auch die Datenbank runterladen. Sind dann in dem Fall, bei mir waren es eben, damals wo ich das gemacht habe, waren das Textdateien, eben durch einen Tabulator getrennt oder so. Jeder POI hat dann eben eine ID oder sowas, ja. Und die kann man sich dann eben selber eben mit SQL oder was weiß ich was einlesen und hat eben die Datenbank zur Verfügung.
Ah, okay. Und du hast vorher noch von H2Guide geredet, dass die auch so ein Community-Projekt versucht haben aufzubauen oder noch gerade dran sind. Was für POIs benutzen die, beziehungsweise wie kommen die denn an die Daten? Haben die dann auch so ein Projekt, wo sie selbst die POIs eingeben lassen und lassen die dann zurückfließen oder...
Also da war das Interessante, und zwar, also die H2-Guide-Leute, das habe ich zufällig im Netz gesehen, schon vor eineinhalb Jahren jetzt, die haben auch solche Reliefkarten gemacht und wollen eben so einen Reiseführer machen. Die Reliefkarten haben sie auch mit den SRTM-Daten entwickelt und deswegen habe ich die eigentlich angeschrieben und habe dann auch festgestellt, für einen Reiseführer brauchen sie eben auch die Points of Interest.
Mhm.
Und die haben quasi genau das gleiche gemacht wie die Geonames-Leute, dass sie eben die freien Datenquellen angezapft haben. Aber haben eben ihre Daten für den H2-Guide verwendet, das ist erstmal nicht frei ins Netz gestellt.
Mhm. Ist H2-Guide, ist das dann irgendwie bloß so eine Karte oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann mir das gerade gar nicht so vorstellen. Und vor allem, was soll das H2-Guide überhaupt heißen?
Also genau, also H2-Guide kommt eigentlich von Ansel Adams, von den Büchern, die er geschrieben hat. Ja, ich habe sie nicht so ganz genau detailliert gelesen, weiß jetzt nicht mehr genau, was H2-Guide ist, aber irgendwas ist scheinbar das so ein Galaxienreiseführer oder sowas. Ja,
ah, okay.
Irgendwie im Weltraum rumschwirrt. Aber da können sich wahrscheinlich die Hörer besser ausnehmen.
Ja, wenn ihr anrufen wollt, dann ruft an unter der Telefonnummer
0731 938 6299.
Unglaublich, das war hier gerade richtig spontan. Ja, Applaus nochmal. Und darauf hinweisen. Und die haben dann halt so einen Reiseführer dann gemacht. War das dann in gedruckter Form oder?
Nee, das soll ein Online-Reiseführer sein.
Ah, okay.
Also es gibt da auch mehrere Projekte und also es soll eigentlich so laufen, das H2-Guide soll quasi auch mehr oder weniger ein Wiki sein, mit einer Karte, die zugrunde liegt. Und jeder, der jetzt einmal irgendwie was reiseführermäßig beitragen kann, sei es, er hat einen eigenen Campingplatz oder sowas, kann sich eben bei H2 Guide anmelden und eben seinen Campingplatz, den er da hat, eintragen lassen. Und andere Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte im Sommer nach Italien fahren und suche jetzt Campingplätze, die kriegen dann eben angezeigt, was für Campingplätze gibt es jetzt eben in dieser und jener Gegend. Zudem war die Karte da und eben das Wiki dann, dass es eben quasi eine freie Datenbank ist oder eine freie Seite ist, wo sich jeder beliebig eintragen kann, auch mit Bildern, eine Beschreibung dazu oder sowas. Und es soll nicht nur so sein, dass man jetzt quasi Campingplätze da eintragen kann, man kann auch zum Beispiel eine neue Stadt eintragen, also können wir ausprobieren, www.h2guide.com. Dann seht ihr auch die Karte und sowas. Und bei mir war zum Beispiel, glaube ich, Blaubeuren oder Süßen, wo ich herkomme, war nicht drin. Und dann sucht man es einfach, gibt es ein und da kann man dann eine Beschreibung abgeben und dann wird eben Süßen registriert, ja, als der und jenen Ort, der da und da ist, mit diesen und jenen Sehenswürdigkeiten oder auch nicht, ja.
Ah, okay, die haben also nicht mal so kommerzielle Daten, à la Teleatlas oder Navtec oder sonst irgendwoher oder sonst abgekratzt, sondern man muss jetzt tatsächlich auch noch die Orte etc. selbst eintragen.
Ja, nicht alle. Also wie gesagt, die haben eine aufreie Datenbank angezeigt, mehr oder weniger, aber es sind halt nicht alle Orte drin eben, ja.
Das ist die kleineren wahrscheinlich fehlen dann,
oder? Genau, die kleineren fehlen oder sind teilweise auch falsch eingetragen, ja.
Ah, okay.
Das ist immer das Problem bei den freien Giss-Sachen eigentlich.
Natürlich. Ja. Naja, nicht nur bei freien Giss-Sachen, muss man dazu sagen. Also ja. Die Datenqualität von kommerziellen Anbietern lässt teilweise auch sehr zu wünschen übrig, sage ich mal. Warte mal. Okay, die Frage, ich wollte die Frage nachlesen, sonst werde ich zu sehr abgelenkt. Danke, Sepp, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf Gas. Zur Datenverwaltung, genau. Es gibt ja verschiedene, erstmal Backends, unter anderem Oracle, Postgres oder was weiß ich was. Genau. Und oder dann wirklich plain old text files beziehungsweise CSV und ähnliches. Was ist da denn so am verbreitetsten? Nämlich es gibt ja bestimmt fertige Software, die einem das Ganze abnimmt, aus den GIS-Daten dann Karten zu zeichnen, darzustellen und ähnliches. Nämlich man muss ja nicht unbedingt das Rad neu erfinden, denke ich.
Genau, also das ist auch so eine große Sache. Und zwar, ich habe am Anfang gesagt, ich habe erstmal nach Karten gesucht und keine gefunden. Das nächste war, man zieht sich natürlich irgendwelche freie Software runter und probiert mit diesen die Karten darzustellen.
Da gibt es ja einige, so Map-Server oder sonstige Teile oder auch QGIS, nur zum Anzeigen von Vektordaten und so weiter. Also da gibt es ja einige Sachen.
Genau. Also ich lese gerade hier im Chat, irgendwas schreibt ihr was mit Krass hier. Mhm. Das haben wir als erstes runtergezogen. Die ganze Krass-Software, die funktioniert auch. Aber dummerweise war das irgendwie sehr aufwendig, die Karten so darzustellen, wie ich sie haben möchte. Mhm. Ja. Da war es mit der Farbgebung, mit der Auflösung, das gab alles Probleme. Aber die Google-Projektion habe ich nicht so richtig hingekriegt. Mhm. Und deswegen bin ich da eben dazu übergegangen, das selber zu schreiben. Alles in Java selber implementiert und dann die Karten berechnet.
Also sprich, du hast auch selbst den Kartenrenderer dann selbst geschrieben. Sprich, du...
Genau. Okay. Das war mehr so ein Hack allerdings, ja. Also das eben nur auf das spezielle Google Maps Problem zugeschnitten.
Ah, okay.
Aber ich hatte zum Beispiel lange Zeit rumkämpfen mit der Färbung oder sowas. Also musst du da wissen, bei Höhendaten, wenn man solche weltweiten Karten berechnet, kann ich nur feststellen, ich bin jetzt auf 2000 Meter, ich bin auf 5000 Meter und dann macht man es halt so, oben sind meistens die Berge weiß, dann kommt eben so eine rötlich-braune Schattierung oder sowas.
Man orientiert sich sozusagen am Dirke-Weltatlas.
Genau. Und das heißt, irgendwie jetzt Waldgebiet ist eh nicht immer grün, sondern kann auch mal gelb sein, ja?
Mhm, klar.
Aber irgendwie passt es so ganz grob, wie man sich es vorstellt, ja? Also glücklicherweise sieht die Sahara wegen gelb aus, ja? In Deutschland gibt es auch Gelbgebiete, aber das ordnet man irgendwie anders zu, das geht also schon. Mhm. Auf jeden Fall zu der freien GIS-Software nochmal. Also Krass ist natürlich ein super Tool und kann alles. Ich muss sagen, ich habe mich da lange damit beschäftigt und so ganz meinen Wünschen oder für manche meine Wünsche hat es nicht geeignet. Ja. Ich musste also ein bisschen da rumprobieren und sowas und habe deswegen irgendwann einen Renderer selber geschrieben.
Ah, okay.
Dann gab es nur das GMT, General Mapping Tools, glaube ich. Ah, okay. Ja. Wird an der Uni Hawaii entwickelt, soweit ich das weiß.
Und natürlich muss man dann erstmal hinfliegen und dann den Leuten den Besuch abstatten. Ich verstehe es.
Genau, mein erster
Urlaub. Auf Forschungsmitteln, auf Staatsmitteln.
Was nicht alles kriegt, ja. Auf jeden Fall habe ich mit dem auch rumgespielt. Also alles mal so quasi rundum durch einen Fleischwolf gedreht, ja, alles mal probiert. Und letztendlich bin ich eben jetzt bei Java hingeblieben, weil da programmiert sich halt so einfach in meinen Augen, ja. Und als Datenbank nimmt man zum Beispiel für die Points of Interest, da habe ich SQL genommen und für die Geodaten eben PostGIS. Mhm. Das ist so der Standard, ja.
Also ja.
Oracle und die anderen Sachen sind eher kommerziell wieder, ja.
Und für MySQL gibt es, soweit ich weiß, keinen GIS-Layer?
Kein GIS-Layer, man kann zwar aussehen.
Oder kein GIS, also kein GIS-Backend, wo die Open-GIS-Spezifikation erfüllt
sind. Genau, genau. Das gibt es da nicht. Also man kann zwar schon so bedingt Abfragen machen, aber gerade zur Verwaltung von Shapefiles, was so ein typisches GIS-Format ist eigentlich, ja, wo man eben so Polygone und sowas absperrt oder Linienzüge, eignet sich schon Postgres mit PostGIS eigentlich, ist das optimale Tool dafür.
Ja, also es gibt übrigens, wenn wir gerade bei Postgres sind, ich mache noch nebenbei Werbung, also ich bin neben Spinnenaufrufen und heute noch für die Werbung zuständig. Nächsten Monat gibt es dann einen Vortrag von Marco Schabo beim CCC Ulm zum Thema Postgres Internals. Sprich, er wird ein bisschen über Postgres, über wie es intern aufgebaut ist, was man somit alles machen kann und wie das arbeitet sind. Sprich, man sieht dann wirklich, wie so ein richtiges RDMS arbeitet. Also interessant, und falls ihr da mal Interesse habt, kommt einfach vorbei, H20 im nächsten Monat.
Was meinst du mit RDMS?
Relation Database Model System oder so.
Ah ja.
Mhm. Also so eine Datenbank, also so eine normale SQL-Datenbank. Und viele, oder weil ich auch mal, der Vortrag ist in 2 Monaten. Oh, okay, Leute, sorry. In 1 Monat ist das Grillfest, also ihr könnt auch zum Grillen kommen und da Schabi treffen und ihn dann über Postgres Internals ausfragen. Das ist also auch kein Problem. Ja, Tom sagt das Gleiche wie ich gerade. Hast du dann die Karte für die H2-Guides gemacht oder hatten die schon eine eigene?
Die hatten quasi eine eigene Karte damals, ja. Nur hatten die alten SRTM-Daten benutzt. Das heißt, da gab es dann solche Data Vaults.
Die haben die also gar nicht mal herausgerechnet.
Die haben die nicht herausgerechnet, ja genau. Also wenn man die alte Karte noch kennt, dann hat man da quasi überall auch im Meer oder um Inseln rum solche Flecken gesehen.
Ah, okay.
Wo solche Küstenlinien nicht gestimmt haben und sowas. Und die wollten aber jetzt quasi auch meine Karten einsetzen. Also das ist quasi so eine Hand-in-Hand-Kooperation. Ehrlich gesagt, meine Daten und meine Karten sind ja frei, die können jeder haben, wo er will.
Ah, okay, hätte ich ja gleich so verkaufen können. Ja,
ja.
Mietet mich, kauft mich.
Wäre nicht schlecht, genau, wenn er jemanden kennt, der die Karten unbedingt haben möchte. Ja. Wenn er 1 Million überweist, dann bin ich zufrieden, dann kann ich nicht mal meine Server aufbessern.
Ja, okay.
Aber ich glaube, das sind die großen Wunschträume, wo ich schon
sage. Ja. Da irgendwelche auch Kooperationen mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen Leuten, wo Serverhousing und so weiter machen kannst, oder?
Also habe ich mich nicht drum gekümmert, großartig, ja. Das, wie gesagt, war eher so ein Privatprojekt. Jetzt habe ich eben mal die Freien angesprochen, wie das OpenStreetMail, Streetmap-Projekt oder sowas, ja. Und danach gefragt. Aber so in so kommerzielle habe ich mich nicht gewandt oder gewendet, ja. Das kommt vielleicht noch, falls jemand da Interesse hat, aber jetzt eben war es eher eine private Sache.
Ah, okay. So, jetzt spielen wir wieder Musik und danach reden wir mal ein bisschen drüber, wie sich vielleicht die Zukunft im Suchmaschinenmarkt verändert wird, wenn man dann GIS-Daten etc. einsetzt. Dann noch vielleicht ein bisschen kurz über die DIS, über Ameisen-Routing und GIS und wie das alles funktioniert und warum das eigentlich relativ cool ist und interessant ist und warum man das eigentlich haben will. Und ja, und dann danach gibt es noch einmal Ankündigungen, weil ich gerade nochmal im Chat darauf hingewiesen wurde, dass am Montag, also morgen, ein Vortrag ist. Also bis gleich. So, herzlich willkommen zurück bei Dev Radio hier auf Radio Free FM. Ja, ihr könnt zu uns in den Chat kommen. Einfach auf www.devradio.de gehen und dann auf Chat klicken. Ihr könnt auch direkt ins Urk kommen, Urk in Ulm.de, Channel devradio.dev. Und ja, ihr könnt uns natürlich auch anrufen.
Ja, und bevor ich euch die Telefonnummer nochmal für FreeFM durchgebe, möchte ich ganz herzlich den Jonathan grüßen. Hallo Jonathan. Und die Nummer lautet 0731 938 6299. Und für alle nochmal 0731 938 6299.
Ja, und falls ihr auch Grüße loswerden wollt, die das Numen Girl dann in die weite Welt hinaus posaunt, sage ich mal, dann meldet euch und ihr habt einen persönlichen Grußboten, sage ich mal. Ja. So, wir als Thema jetzt haben wir mal, wie sich vielleicht auch die Zukunft entwickelt vom GIS-Markt im Zusammenspiel mit herkömmlichen Suchmaschinen, beziehungsweise wie das Ganze zusammenspielt. Glaubst du, dass da sich das Ganze großartig verändern wird oder dass es eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt? Also gerade wegen mir auch mobile Suche, sprich, dass du mit deinem Handy dann suchen kannst und dass du dann im Umkreis, keine Ahnung, das vielberühmte Tankstellenproblem oder was weiß ich was kriegst. Da gibt es ja einige Projekte, auch gerade zum Beispiel von Google. Glaubst du, dass das im Kommen ist oder glaubst du, dass das eigentlich völlig irrelevant ist?
Also dazu muss ich sagen, zum Beispiel glaube ich mal, dass der Handymarkt oder sowas, der wird sicherlich schwer im Kommen sein. Also das ist ein Markt, der öffnet sich gerade. Man sieht ja, alles, was mit Handy, SMS und Zeug zu tun hat, ist schwer im Kommen. Das heißt, auch wenn die Bandbreiten mal stimmen, vielleicht auch, dass man sich auf dem Handy mal auch so eine kleine Karte anzeigen lassen kann, also in akzeptable Geschwindigkeiten und sowas, denke ich sicherlich, dass da der Markt wachsen wird ohne Ende.
Das ist ja das, was gerade Apple versucht mit dem iPhone, dass die Google Maps etc. einbinden, oder?
Genau. Also gerade das iPhone ist so ein Ding, da man sieht es auch mit der Oberfläche und sowas. Es wird alles interaktiver und mit mehr Grafik und auch alles mit dem Web verbunden und sowas. Die Frage ist, ob jetzt das immer Google sein muss letztendlich, ja, der dann auch die Suchmaschinen bereitstellt, weil ich weiß, dass es auch andere Ansätze gibt. Also nicht nur, sag ich mal, mit so einer Google-Suche, wo man halt einen Begriff eingibt, dann irgendwelche Seiten angezeigt werden, sondern eben auch solche, ich sag mal, case-sensitiven, nee, nicht case-sensitiv, sondern eben die so Meta-Informationen verarbeiten, eben solche Suchmaschinen anbietet und da eben auch solche GIS-Sachen eine Rolle spielen. Aber leider bin ich da kein Suchmaschinen-Experte und wenn ich mir mal Google angucke, also es gibt es schon seit 98, soweit ich weiß, also 8, 9 Jahre oder sowas, da hat sich eigentlich an der Suchmaschine oder am Suchen selber nicht viel geändert, ja. Ob man jetzt dann eine neue GIS-Suchmaschine mit Google irgendwie verknüpfen kann oder sowas, ja, ist schwer zu sagen.
Google versucht es ja selbst, indem sie die örtliche Suche und so weiter eingeführt haben. Sprich, wenn man jetzt hier dann nach irgendwas sucht und dann schlägt es automatisch vor, ja, suchen Sie bla 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 im Umkreis von. Also Sie arbeiten schon daran.
Ja genau, also arbeiten tun Sie sicher dran. Wie gesagt, die Frage ist, ich weiß nicht genau, ob dann eben das direkt Google sein wird, mit denen es klappt und die dann eben auch groß werden damit. Wenn man sieht ja quasi auch bei anderen Projekten, da versucht Google seit Jahren schon auf den Markt zu kommen, dann kommt irgend so ein kleiner Anbieter oder sowas, ja, macht das gleiche und wird erfolgreich damit. Also,
ja, aber meistens wird er doch dann aufgekauft.
Dann wird er aufgekauft, ja genau. Aber es ist eben sehr schwer, den Markt da zu durchschauen, ja. Also was wird quasi in 5 oder 10 Jahren da so der große Renner sein? Also ich kann nur als Beispiel sagen, bei Handys Klingeltöne, ja, ich hätte damals nie gedacht, 98, 97, sowas, dass mit Klingeltöne dann die Milliarden verdient, ja.
Ich glaube, das hat zunächst niemand großartig gedacht.
Genau, und so kann es auch im GIS-Markt sein, dass man versucht, an allen Ecken und Enden irgendwas zu machen, also mit Handy und mit Umkreissuche und so weiter und so fort. Aber was letztendlich so der richtige Renner sein wird, ja, oder 3D-Sachen zum Beispiel, ich denke, das stellt sich dann irgendwann mal, ja, in 2, 5, 10 oder sowas Jahren raus und dann kann man gucken, was da ist. Heute kann ich nicht sagen, ja. Also, wenn ich das wüsste, wäre ich super glücklich, ja, dann.
Klar.
Ich meine, sorgenlos, aber das kann niemand so richtig wissen. Aber ich denke, die Verknüpfung zwischen Handy, Umkreissuche, Google-Suche, GIS-Sachen und sowas, das kommt auf jeden Fall. Das war immer vermehrt.
Und jetzt gehen wir noch ein bisschen kurz auf deine DIS ein. Oder warum möchte man eigentlich Ameisenalgorithmen gerade im Straßenrouting haben? Beziehungsweise gibt es da eigentlich auch Probleme drin? Beziehungsweise ich glaube, wir sollten noch kurz vielleicht erklären, was überhaupt Ameisenalgorithmen sind. Nämlich, wer weiß, wahrscheinlich können das jetzt hier nicht alle.
Genau, also vielleicht nochmal kurz zu der Sache mit den Berlinern. Das Folgende ist, also wie gesagt, man möchte solche Reisezeiten berechnen, um schnellstmöglich von A nach B zu kommen. Und dafür gibt es eben verschiedene Methoden, wie man sowas machen kann. Also im einen hat man eben so einen Straßengraph zugrunde liegen, da kommt dann von verschiedenen Ecken über Kanten zur nächsten Ecke und sowas. Und man hat auf der anderen Seite eben auch die Geschwindigkeitsdaten, also die Mittelwertfelder, die quasi dann im Straßengraphen zugrunde liegen. Und ich denke, der bekannteste Algorithmus, der in so einem Graphen eben von A nach B sucht, ist Dijkstra. Ich glaube, das kennt eben jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt. Als nächstes sind so A-Stern-Algorithmen und so weiter und so fort. Problem ist zum Beispiel bei Dijkstra, das ist eine reine Breitensuche. Das heißt, ich habe irgendwo meinen Startknoten, möchte dann zum Zielknoten kommen. Da muss ich das vorstellen, spannt sich auch wie so eine Blume, ja, wie so ein Gewächs da, das quasi alle Zweige durchsucht und oft halt auch in die falsche Richtung geht. Ja. Mhm. Also Dijkstra sucht quasi alle Knoten ab.
Einfach eine simple Breitensuche, ohne irgendwie zielgerichtet vorzugehen.
Genau. Und was er gerade gesagt hat, ist das zielgerichtet, heißt ja, man hat quasi eine Zusatzinformation. Also wenn ich jetzt eben Richtung Norden fahre, dann weiß ich, mein Zielpunkt muss ja irgendwo im Norden liegen. Das heißt, ich muss quasi nicht unbedingt, sag ich mal, im Süden suchen oder so.
Zunächst
sowas,
mal nicht mehr, orientiert sich einfach dann an den Straßen, wo näher zum Ziel hinführen. Dann
genau.
Das wäre dann irgendwie so eine Heuristik.
Genau.
Und das wäre dann wieder Arschloch.
Genau. Und bei so einer Heuristik ist es so, also man kann, bei Dijkstra weiß man ziemlich sicher, dass, wenn ich die Route gefunden habe, dass wirklich der kürzeste Weg ist von A nach B, also bezüglich der Länge.
Ich dachte, es ist sogar bewiesen.
Das ist bewiesen, ja.
Ja, genau.
Und genau. Und bei einer Heuristik kann man eben nicht zeigen, dass der optimale Weg gefunden
es
wird.
Es kommt auf die Heuristik auch drauf an. Es genau. kommt, wenn die Heuristik bestimmte Eigenschaften hat, kann man das auch wiederum zeigen.
Kann man
es
auch wiederum zeigen, ja. Aber jetzt beim Ameisenalgorithmus, was wir anwenden, eben nicht. Also vielleicht kurz zum Ameisenalgorithmus. Macht es so, man hat einen Straßengraphen. Und die Kanten in dem Straßengraben, also die Straßen in sich selber, die werden quasi mit so Pheromon, mit solchen, sagt man da, Duftstoffen belegt.
Das und heißt, wann wurden die belegt irgendwie?
Also man muss die erstmal initialisieren irgendwie. Und dann der Ameisenalgorithmus ist ein iterativer Algorithmus. Das heißt, man lässt dann zu Beginn eben eine Anzahl von Ameisen loslaufen. In uns mal haben wir 15 genommen. Die suchen sich dann eben zielgerichtet einen Weg von A nach B. Und die Ameise, die, sag ich mal, das Ziel jetzt am schnellsten erreicht und am besten findet, die belegt ihre Spur mit einem erhöhten Pheromonwert. Und dann im nächsten Iterationsschritt nehmen mehr Ameisen quasi diesen Weg, aber mit einer gewissen Variabilität. Also die laufen nicht jetzt hundertprozentig dieser eingefundenen Straße nach, sondern die suchen auch ein bisschen links, ein bisschen rechts nach. Und so kann man so eine lokale Optimierung machen. Das heißt, der Weg von A nach B, der wird sich dann in diese Richtung zwar bewegen, wo die meisten Ameisen gelaufen sind, und sich dann auch immer verbessern, ja, weil eben wieder andere Ameisen, die ein bisschen abweichen von dem Weg, eben eine bessere Route finden. Also wie muss man sich das vorstellen, in der Natur Ameisen, die laufen, finden eine Futterquelle und irgendwann bildet sich dann so eine Ameisenstraße raus. Die muss nicht immer ganz optimal sein, aber sie ist doch sehr nahe an der optimalen Lösung.
Ah, okay. Und aber es kann dann aber, wenn du sagst, dass sie immer wieder abweichen, sprich, die befinden sich eigentlich auf der optimalen Strecke, dann gehen sie rechts oder gehen halt woanders hin und stellen fest, dass sie nicht mehr auf der optimalen Strecke sind und dann gehen sie wieder zurück. Kann das passieren?
Nee, weil man weiß ja gar nicht, ob das wirklich die optimale Strecke ist.
Ja, also, aber wenn wir jetzt sagen, es hat sich so ein Hauptstrang herausgebildet, ja. Okay? Und die laufen jetzt diesen Hauptstrang nach und dann schauen sie immer wieder mal rechts oder links und dann laufen sie wieder zurück, oder? Das kann schon passieren.
Kann alles passieren, ja genau. Weil die Ameisen, denen gibt man quasi so eine gewisse Freiheit mit, ja. Man sagt einfach, orientier dich zwar an der Hauptstraße, die du jetzt gefunden hast, aber mit so einer gewissen Wahrscheinlichkeit weiche auch mal wieder von dem Weg ab. Und das Gute daran ist halt, dass man gerade zum Beispiel Abkürzungen findet oder lokal optimieren kann. Ein Riesenproblem, also ein Problem bei den Ameisen ist, dass zum Beispiel es auch vorkommen kann, dass sie mal in eine Seitenstraße reingehen und da um einen Häuserblock rumlaufen und wieder rausgehen auf der Hauptstraße. Das kann man am Autofahren nicht verklickern, ja. Er soll quasi mal von der Hauptstraße abbiegen, um den Häuserblock rumfahren und wieder zurückgehen.
Man kann es ihm verklickern, wenn er Informatiker ist und Ameisenalgorithmen cool findet, aber das wird wahrscheinlich nicht unbedingt in der Zielgruppe sein.
Genau. Und deshalb, wenn man denn die Iteration lang genug laufen lässt, werden eben solche Umwege quasi ausgeschlossen. Das andere ist, der Ameisenalgorithmus eignet sich dann vor andere Probleme, und zwar, wenn eben das so ein dynamisches System ist wie der Straßenverkehr, weil da kann jetzt urplötzlich sein, meine Straße wegfallen oder es kann ein Unfall passieren oder sowas. Die Verhältnisse können sich ändern und da sind natürlich die Ameisen flexibel. Also man denkt nur, wenn man im Wald so eine Ameisenstraße sieht und macht ein Hindernis, dann laufen die Ameisen halt drumherum, ja. Das ist denen völlig wurscht. Mhm. Und optimieren dann den Weg um das Hindernis rum. Die sind also da quasi echt flexibel und deshalb ist eigentlich der Ameisenalgorithmus vielleicht eine Alternative zu den anderen starren Algorithmen, sag ich mal, wie Dijkstra oder vielleicht auch wieder Astern oder sowas, ja. Und da dann vielleicht besser einsetzbar. Da muss man aber immer aufs Problem gucken und genau schauen, passt es da drauf, wie können wir optimieren, bringt es Vorteile oder was ist der Vorteil von diesem Algorithmus, was ist der Vorteil vom anderen Algorithmus?
Meisten Algorithmen werden, glaube ich, fürs Routing schon teilweise eingesetzt, aber nicht Straßenrouting, und zwar im Netzwerken, kann das sein?
Habe ich jetzt gehört, ja genau, also ich wusste es vorher nicht genau, also wie du sagst, soweit ich das auch weiß, beim Computer-Routing werden solche Ameisenalgorithmen eingesetzt, also wenn man so Pakete übers Netz schickt, gerade auch weil es ein dynamisches System ist und es muss ja nicht sein, dass ich jetzt unbedingt über Server A und B gehe, sondern ich kann über Server D, F, A, B gehen, wenn die Reihenfolge andersrum ist und ich denke, mit Ameisenalgorithmus werden die Wege einfach dynamisch gefunden, ja. Auch so zum Beispiel bei Dijkstra oder sowas, da sagt man halt, die Route geht von A nach B und ich schicke dann quasi 100 Autos auf diese Route drauf, weil das die kürzeste ist. Die Ameisen sagen, jetzt habe ich da mal 10 draufgeschickt, die Straße ist jetzt dicht, es geht nichts mehr, dann schickt man halt die 10 anderen einfach links oder rechts dran vorbei. Das ist also so das Gute in dem Ameisenalgorithmus.
Das stimmt, das ist relativ gut. Wir wollen jetzt nochmal kurz Musik spielen, dann das letzte Mal unser Nummerngirl, das wir versuchen exklusiv zu kriegen jetzt hier für Death Radio, und dann nochmal kurz Ankündigungen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Musik. Ich weiß, dass euch die Musik gefällt und in Zukunft werde ich wieder mehr solche Musik spielen, weil der Zulauf im Chat einfach großartig war und auf jeden Fall viel Spaß. So, dieser tolle Übergang war gar nicht von uns, sondern das waren die Band selbst. Und jetzt noch ein letztes Mal unsere Rufnummer, auch wenn ihr wahrscheinlich immer noch nicht anrufen würdet. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir noch tun können, damit ihr mal anruft. Jetzt haben wir hier schon eine sexy Stimme hier im Radio und ihr ruft nicht an. Ich weiß es nicht. Wo wir VoIP hatten, habt ihr nicht angerufen. Schreibt uns einfach mal per Mail, was wir tun müssen, dass ihr vermehrt anruft. Also könntest du noch mal bitte deines Jobs walten und Nummer vorlesen.
Aber klar, das ist die 0731 938 6299. Nochmal 0731 938 6299.
Ah, okay. Wir kriegen schon hier Vorschläge, was wir tun können. Einmal zum Beispiel, wir schließen den Chat, dann gibt es nur noch diese Kommunikation, sprich wir machen dann hier einen großen Konferenz oder dann im Studio eine Kamera installieren. Und ich weiß nicht, was ihr euch da vorstellt. Ich glaube, das wäre relativ uninteressant. Ihr würdet bloß sehen, wie wir jetzt hier voll in Panik rumspringen und versuchen, CDs zu säubern etc. Ja, jetzt nochmal kurz zur Ankündigung. Morgen findet im H22 ein Vortrag vom CCC Ulm statt zum Thema Software Design. Referent wird Volker Burg sein. Dann demnächst findet das CCC-Camp statt bei Berlin. 5 Tage lang draußen hocken, Internet, qualitativ hochwertige Vorträge, Spaß mit Gleichgesinnten und Grillen und einfach das Typische. Und es ist um 20 Uhr, also sorry Leute, also morgen H22 an der Uni um 20 Uhr Volker Borg zum Thema Software Design. Dann, ich glaube, das war schon eine Ankündigung. Dieses Mal haben wir nicht so viel. Möchtest du noch was sagen, Hans, so zum Abschluss oder? Ich habe ihn jetzt, man muss jetzt dazu sagen, ich habe ihn jetzt völlig überrascht. Ich war im Redefluss drin und er hat gar nicht gerechnet, dass er jetzt eine Frage kriegt.
Genau. Also ich grüße mal erst nochmal alle Chatter hier, ja. Bin gespannt, was da noch alles rauskommt bei den ganzen Fragen, was
ihr
hier.
Ja, und Leute, ihr hättet auch anrufen können, statt zu chatten.
Genau, und wenn jetzt sich angerufen hat, also ich grüße nochmal das Nummerngehör, das ist jetzt mal direkt gegenüber, ja.
Ja.
Ein Smiley von mir, guck.
Ja, sie grinst gerade.
Genau, und freut sich schon riesig, ja.
Ich sehe es. Ich habe gerade vorher versucht, noch so einen Vertrag auszuhandeln, dass bald dann in Zukunft hier öfters aufschlagen, sage ich mal. Möchtest du noch jemanden grüßen, Mumm & Girl? Außer Jonathan.
Ich grüße euch beide ganz herzlich.
Ja,
und ich denke, ich kann mich mal hier an dieser Stelle verabschieden von den Hörern.
Ja, das stimmt. Wir werden jetzt gleich Schluss machen mit euch. Also ich finde es schade, dass ihr nicht angerufen habt, aber das sage ich jedes Mal. Und ich werde jetzt nochmal den Stoiber-Song dann laufen lassen, so als Verabschiedung. Also dann, macht's gut, schönen Sonntag. Und
okay, also PS, das Nummern-Girl sieht verdammt gut aus.
Okay. Also, ciao. Okay, also das Problem ist jetzt durch diese Aussage, es kriegen wir jetzt E-Mails, dass wir Kameras im Studio installieren sollen. Also das war jetzt nicht so optimal, sage ich mal. Egal. Also dann, das Nummern-Girl wird nächstes Mal höchstwahrscheinlich nicht dabei sein. Wir haben noch eine Telefonnummer. Moment. Hallo, du bist auf Sendung? Okay, das war's nicht. Hat wieder aufgelegt. Also, ich finde das irgendwie schlecht. Schade. Aber immerhin, es hat jemand angerufen. Wir haben Glück, wir haben kein Display, deswegen sehen wir die Nummer nicht. Okay, also dann viel Spaß und hackt nicht so viel rum. Ciao.